Dir folgen, wohin du auch gehst. Die Jünger sind gerührt. Petrus und Johannes werfen sich einen triumphierenden Blick zu. Jawohl, wieder einer, den haben wir. Wieder ein Mensch gefangen für unseren Herrn. Wieder ein Treffer, wieder ein Tor geschossen, eine Seele gewonnen. Doch was ist das? Bevor Jesus antworten kann, schleicht sich ein Fremder im Prophetengewand dazwischen. Unser Mann sagt wieder, Herr, ich will dir folgen, wohin du auch gehst. Halt, bist du verrückt, schreit der Fremde. Du weißt ja gar nicht, was du da sagst. Unsinn redest du da. Halt ein, es gibt nichts Gefährlicheres, als ihm nachzufolgen. Die Jünger sind verstört. Was ist das denn? Was macht der hier für eine Anti-Reklame? Wie kann der denn den schönen Glauben an unseren lieben Herrn Jesus so schlecht machen, so madig machen? Hey, wer bist du, Kerl? Mein Name ist Jeremia. Und ich weiß, wovon ich rede. Lange bin ich im Glauben unterwegs. Lange bin ich mit meinem Gott unterwegs. Keine Sorge, ich will niemanden davon abhalten. Nur eins ist mir wichtig. Ich will mit dem Märchen aufräumen, als sei der Glaube ein Spaziergang. Als sei das Leben mit Gott ein Zuckerschlecken. Als sei alles nur eitel Sonnenschein. Nichts davon ist wahr. Und ich finde, die Leute haben es verdient, das zu wissen, wenn sie sich auf Jesus einlassen. Ich will euch heute dazu ein wenig aus meinem Leben berichten. Verlassen wir diese seltsame Szene. Jeremia lebte rund 600 Jahre vor Jesus. Nein, er konnte sich nicht mal ebenso ins Evangelium hineinschmuggeln. Jesus selber hat diesen Part übernommen. Er hat seine Fans gewarnt und gebremst. Er hat vor überzogenen Erwartungen gewarnt. Aber heute Morgen hat sich der Jeremia hier nach Hohenhorst reingeschmuggelt und er streut ganz schön Sand ins Getriebe unseres oft so glatten und satten Glaubens. Von allen Propheten ist es derjenige, der am persönlichsten uns vor Augen tritt. Jeremia ist der, von dem wir auch am meisten aus seinem persönlichen Leben wissen. Und er ist uns an vielen Stellen sehr fremd. Fremd in seinem Klagen, fremd in seinem Schimpfen. Aber wer selber in der Tiefe sitzt, wem es selber dreckig geht, wer seine eigene Passionszeit durchlebt, dem wird dieser Jeremia auf einmal ganz nahe. Hören wir den Predigttext für den heutigen Sonntag Okuli aus Jeremia 20, die Verse 7 bis 13. Wir hören zunächst bis Vers 10. Herr, du hast mich überredet und ich habe mich überreden lassen. Du bist mir zu stark gewesen und hast gewonnen. Aber ich bin darüber zum Spott geworden täglich und jedermann verlacht mich. Denn so oft ich rede, muss ich schreien, Frevel und Gewalt muss ich rufen. Denn des Herrn Wort ist mir zu Hohn und Spott geworden täglich. Da dachte ich, ich will nicht mehr an ihn denken und nicht mehr in seinem Namen predigen. Aber es ward in meinem Herzen wie ein brennendes Feuer, in meinen Gebeinen verschlossen, dass ich es nicht ertragen konnte, ich wäre schier vergangen. Denn ich höre, wie viele heimlich reden, Schrecken ist um und um. Verklagt ihn, wir wollen ihn verklagen. Alle meine Freunde und Gesellen lauern, ob ich nicht falle. Vielleicht lässt er sich überlisten, dass wir ihm beikommen können und uns an ihm rächen. Zunächst bis hierhin. Gott segne sein Wort an uns allen. Wir nehmen Platz. Ja, liebe Gemeinde, hier spüren wir etwas von der Tiefe, in der Jeremia gerade drin steckt. Es ist ein tiefes Zweifeln. Passt ganz gut, dass heute die Pro-Christ-Woche beginnt im Bürgerhaus in Haste, die ja unter dem Motto steht: Zweifeln und Staunen. Doch zunächst ist hier vor allem vom Zweifeln die Rede, und er ist zu spüren. Es ist ein tiefes Zweifeln an seiner Berufung, ein Zweifeln am Sinn seiner ganzen Existenz, ein Zweifeln ja auch an seinem Glauben. Er zweifelt zwar nicht daran, dass es Gott gibt, aber die Anfechtung ist die: Ist Gott wirklich auf meiner Seite? Und er zweifelt daran, ob Gott wirklich gut ist. Ob Gott es wirklich gut mit ihm meint. Ob Gott wirklich zuverlässig ist in dem, was er sagt. Jeremia sitzt im tiefen Loch. Passionszeit Jeremias. Wie ist er da eigentlich hineingekommen in dieses tiefe Loch? Die erste Überschrift möchte ich so nennen: Reingefallen. Erstens, reingefallen. Reingefallen, so sagen wir, wenn wir auf falsche Versprechungen reinfallen. Wenn uns irgendwelche Werbefritzen das Blaue vom Himmel versprechen, dann kauft man den Krempel und es ist ein Reinfall. Neulich haben wir unserem Daniel so ein kleines Spielzeugauto gekauft. Fette Werbung drauf: der Superflitzer mit Rückziehantrieb. Ausgepackt, einmal ausprobiert und schon war das Ding Schrott. Was für ein Reinfall. Gleich wieder zurückgeschafft, den Mist, können die gleich nach China zurückschicken. Reingefallen. Falsche Versprechungen. Meine Kinder haben mich neulich in ihr Zimmer gelockt, indem sie gerufen haben: Papa, komm schnell, Mama braucht dich. Ich natürlich gleich hingesaust, komm ins Kinderzimmer. Mama war gar nicht da, aber die Kiddies wollten, dass ich eine Geschichte erzähle. Und dann kam aus ihrem Mund ihre geniale Wortschöpfung: Haha, reingetrickst. Reingetrickst, eine Kombination aus reingelegt und ausgetrickst. Auf sowas können nur Kinder kommen. Reingetrickst, reingefallen. Und so kam sich Jeremia vor im Hinblick auf Gott. Als Gott ihn zum Propheten berufen hatte, da wollte Jeremia gar nicht. Er ahnte schon: oh, oh, das geht nicht gut aus. Doch Gott lässt nicht locker. Jeremia sagt: nein, nein, ich bin da nicht geeignet dafür, ich bin zu jung und außerdem such dir einen anderen. Gott lässt nicht locker. Und dann gibt Gott ihm ein Versprechen. Jeremia 1, können wir es nachlesen: Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir und will dich erretten, spricht der Herr. Denn siehe, ich setze dich heute über Völker und Königreiche, dass du ausreißen und einreißen, zerstören und verderben sollst und bauen und pflanzen. Reingetrickst, denkt Jeremia jetzt. Waren das alles leere Versprechungen? Denn das, was Jeremia erlebt hat, das passte schlichtweg nicht zu dem, was Gott ihm da gesagt hat. Fürchte dich nicht, ich bin mit dir, ich will dich erretten. Von wegen. Jeremia hat so viel Leid erfahren, so viel Ablehnung, so viel Anfechtung, Spott und Hohn, dass er nichts davon gespürt hat, dass Gott bei ihm ist. Und gerade unmittelbar in den Versen, bevor unser Predigttext heute Morgen beginnt, lesen wir, wie er gerade von der Tempelpolizei verhaftet wurde. Er wurde über Nacht ins Gefängnis gesteckt und in den Block gesperrt. Ein Folterinstrument, ein Holzblock, in den Beine und Arme gleichermaßen eingesperrt sind. Man sitzt dort in einer zutiefst gekrümmten Haltung. Man kann sich nicht bewegen. Wahrlich ein Folterwerkzeug. Gott, was soll das? Wo ist dein Versprechen? Ich bin mit dir und will dich erretten. Oder die Botschaft, die du mir damals aufgetragen hast. Ja, ständig muss ich Gericht und Unheil verkündigen, einreißen und ausreißen, zerstören und verderben. Aber du hast doch auch was gesagt von Bauen und Pflanzen. Wann werde ich das denn mal erleben? Wo werde ich denn mal bauen und pflanzen können? Wo werde ich mal einen Erfolg sehen von meiner Arbeit? Nichts zu sehen. Herr, du hast mich überredet und ich habe mich überreden lassen. Du bist mir zu stark gewesen, hast gewonnen, aber ich bin darüber zum Spott geworden täglich und jedermann verlacht mich. Luther übersetzt, du hast mich überredet. Im Hebräischen steht da noch ein viel drastischeres Wort. Du hast mich verführt, steht da. Du hast mich verführt. Und dieses Wort wird sonst benutzt, wenn ein unverheiratetes junges Mädel von einem jungen Mann verführt wird. Und genau so kommt sich Jeremia vor. Gott, du hast meine jugendliche Unerfahrenheit ausgenutzt. Du hast mir Liebe vorgespielt, aber ich habe den Eindruck, es ist alles gar nicht echt. Ich spüre dich ja nicht. Du hast mich verführt. Dietrich Bonhoeffer hat auch eine Predigt zu diesem Text gehalten und er hat dieser Predigt die Überschrift gegeben, konnten wir wissen, dass deine Liebe so weh tut? Konnten wir wissen, dass deine Liebe so weh tut? Nicht nur die Liebe von Menschen kann manchmal weh tun, auch Gottes Liebe kann das. Kennen wir selber auch solche Erfahrungen im Glauben? Als du zum Glauben gefunden hast, da wurde dir gesagt, Gott ist immer bei dir. Es lohnt sich, mit Jesus zu gehen, ein starker Freund, ein Felsen, ein Schutz, ein sicherer Halt. Er hilft dir im Alltag. Und dann? Seitdem? Deine Ehe ist in die Brüche gegangen. Du hast deinen Arbeitsplatz verloren. Oder diese schlimme Krankheit bekommen. Oder diese Depression, die dich so ganz in die Tiefe geführt hat. Gott, sag mal, hast du mich reingelegt? Hast du mich reingetrickst? Ist der Glaube ein Reinfall? Jeremia kommt es tatsächlich so vor, in diesem Moment. Wenn man das Kapitel weiterliest, wird es sogar noch schlimmer. Er schreit, verflucht sei der Tag, an dem ich geboren bin. Hand aufs Herz, tiefer geht's nicht mehr, oder? Und neben dem Reinfall des Glaubens, den Jeremia empfindet, kommt die Feindschaft von außen dazu, die ihn in die Tiefe bringt. Erstens reingefallen, zweitens runtergemacht. Runtergemacht, runtergeputzt. Denn ich höre, wie viele heimlich reden, Schrecken ist um und um, verklagt ihn, wir wollen ihn verklagen. Alle meine Freunde und Gesellen lauern, ob ich nicht falle. Schlimmer kann es doch kaum gehen, wenn selbst die eigenen Freunde nicht mehr verlässlich sind, wenn die einem noch in den Rücken fallen, wenn du dich einfach nicht mehr verstanden fühlst, selbst von denen, die dir nahestehen. Eine Witwe sagte mir, sie hatte in schon recht jungen Jahren ihren Mann verloren. Und dann erzählte sie mir, wie die Freunde zu ihr kamen und schon nach ein paar Monaten gesagt haben, ach, jetzt muss doch auch mal Schluss sein mit dem Trauern. Kopf hoch, das wird schon wieder. Such dir doch einen neuen, dann ist die Welt wieder in Ordnung. Da fühlte sie sich sowas von unverstanden, im Stich gelassen, runtergemacht noch in ihrer Trauer, in ihrem Leid. Was hat dich schon runtergemacht, runtergezogen? Wo hast du schon erlebt, dass du statt Hilfe nur Enttäuschung erlebt hast, gefunden hast? Vielleicht sogar in der Gemeinde, ja, vielleicht sogar durch deinen Pastor. Vielleicht sogar durch deine Freunde. Das gibt es wirklich. Der Glaube ist keine Garantie, keine Lebensversicherung, dass wir nicht in die Tiefe kommen. Und Jesus hat es ja selber erlebt und vorgelebt, wie das ist. Es ist ja Passionszeit. Wir denken an Jesus, wie ihn alle verließen. Seine Freunde ihn verleugneten und sogar verrieten. Wie er sich selbst von Gott am Kreuz verlassen gefühlt hat. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Doch das Großartige an Jeremias Botschaft heute Morgen ist, es bleibt nicht dabei. Es bleibt nicht in der Tiefe. Reingefallen, runtergemacht und das Dritte rausgeholt. Ich lese uns nun den Abschluss von unserem Predigttext. Wir bleiben dazu sitzen. Aber der Herr ist bei mir wie ein starker Held. Aber der Herr ist bei mir wie ein starker Held. Darum werden meine Verfolger fallen und nicht gewinnen. Sie müssen ganz zu Schanden werden, weil es ihnen nicht gelingt. Ewig wird ihre Schande sein und nie vergessen werden. Und nun, Herr Zebaoth, der du die Gerechten prüfst, Nieren und Herz durchschaust, lass mich deine Vergeltung an ihnen sehen, denn ich habe dir meine Sache befohlen. Singe dem Herrn, rühmet den Herrn, der des armen Leben aus den Händen der Boshaften errettet. Was für ein Umschwung in der Tiefe. Sicher, manches ist uns auch in diesen Versen fremd, etwa wie sich Jeremia nach Vergeltung sehnt, dass es seinen Feinden so richtig schlecht gehen möge. Da ist er noch nicht dort angekommen, wo Jesus war. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Aber es ist unglaublich viel Ermutigung hier drin und alles eingeleitet durch dieses eine Wörtchen, aber der Herr ist bei mir. Ja, wie kann das denn sein? Vorher noch fühlt er sich von Gott ausgetrickst, reingelegt. Und jetzt dieses Aber. Weil er weiß, ja, auch wenn es gegen allen Augenschein, gegen meine Erfahrung, gegen meine Gefühle ist, Gott ist ja trotzdem bei mir. Er ist hier. Und das ist das Aber des Glaubens. Und das finden wir immer wieder in der Bibel. Ich denke an dieses wunderbare Wort aus Hiob 19. Wir haben gestern Abschied genommen von unserer Brunhild Breselge. Und sie hatte es sich in ihre Bibel reingeschrieben, hatte sich diesen Satz ausgesucht neben anderen. Aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt. So heißt es in der Bibel. Dieses fette, dicke Aber. Ich glaube, das Aber hatte sie ganz vergessen reinzuschreiben. Aber wenn man nachschaut und nachliest in Hiob 19,25, da geht es damit los. Aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und wer sagt das denn? Hiob sagt das in der tiefsten Tiefe, dem alles genommen wurde. Seine Gesundheit, seine Familie, ja auch die Liebe seiner Ehefrau, seine Freunde. Alles musste er loslassen und dann sagt er, aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Denk mir an Psalm 73, dieser Psalmbeter, der ganz verzweifelt am Ende ist Und wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so sagt er, dennoch bleibe ich stets bei dir, denn du hältst mich. Aber das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte. Ja, wie ist das zu verstehen, dass Jeremia sich von Gott verlassen fühlt und jetzt dennoch zu diesem Aber hindurchfindet? Nun, ich glaube, es ist eine Frage des Blickes unserer Augen. Okuli heißt dieser Sonntag und es ist ja so, worauf schauen wir? Schauen wir nur auf das, was nicht gelingt? Schauen wir nur auf die Tiefe, in der wir sind, auf den Wind und die Wellen? Als Petrus auf den Wind und die Wellen geschaut hat, da ist er in der Tat versunken in der Tiefe. Oder schauen wir auf den Herrn? Als Petrus zum Herrn schaut, da kann er das Unmögliche tun und über die Wellen gehen und Jesus holt ihn da raus. Und Jeremia, er erlebt auch diesen Blickwechsel. Denn es ist ja gar nicht so, dass er von Gott ständig im Stich gelassen wurde. Selbst gerade unmittelbar bevor er diese Sätze sagt, wo er von der Tempelpolizei verhaftet gewesen ist oder eine Nacht im Gefängnis war, ja, am nächsten Morgen kam er aber wieder frei, wurde er errettet. Und wenn wir ein wenig weiter lesen im Jeremia-Buch, dann kommt eine ganz ergreifende Geschichte. Da erlebt es Jeremia noch einmal, wie er im wahrsten Sinne des Wortes in die tiefste Tiefe kommt. Er kommt in eine alte Zisterne, in unten schlammig, dreckig, Ratten, wie auch immer. Und da sitzt er nun in dieser feuchten, modrigen Zisterne, in diesem Loch und denkt wieder einmal, er sei von Gott verlassen. Und dann kommt ein Diener im Hause des Königs, Ebed-Melech, ein Moor übersetzt, Luther, ein Afrikaner, ein dunkelfarbiger, der damals nicht viel gegolten hat. Und er hört das, dass Jeremia in der Zisterne ist, und dann geht er dorthin und dann reicht er ihm alte Lumpen runter. Hier steht Jeremia 38, Vers 11, und Ebed-Melech ging in des Königs Haus, in die Kleiderkammer und nahm dort zerrissene alte Lumpen und ließ sie an einem Seil hinab zu Jeremia in die Zisterne. Und Ebed-Melech, der Moor, sprach zu Jeremia, lege diese zerrissenen alten Lumpen unter deine Achseln um das Seil. Und Jeremia tat es, und sie zogen Jeremia herauf aus der Zisterne an den Stricken. Ich finde diese Geschichte so unglaublich wertvoll, denn sie zeigt uns, Gott lässt uns nicht in der Tiefe sitzen. Er holt uns auch wieder raus, aber wie macht er das? Nicht mit dem Luxusfahrstuhl auf Knopfdruck. Zitt, draußen sind wir, nein. Er benutzt alte Lumpen, zerrissene alte Lumpen. Das bedeutet Erfahrungen, Dinge, mit denen wir überhaupt nichts anfangen können, die uns fremd sind, wo wir Gott auch nicht verstehen. Das sind solche Lumpen, die uns herausholen. Manchmal können auch die Worte der Bibel wie solche Lumpen sein, weil sie uns brüchig erscheinen, nicht mehr haltbar. Und dennoch, wir vertrauen uns ihnen neu an. Wir lassen uns diese Lumpen unter unsere Achseln legen und herausziehen. Es war im Jahre 1758. Johann Georg Hamann war in London. Ein junger Mann, erfolgreich, Kaufmann, 27 Jahre alt. Ein hochintelligenter, gescheiter Kopf. Goethe, kein geringerer als Goethe, sagte, Johann Georg Hamann war der hellste Kopf seiner Zeit. Er war befreundet mit den intellektuellen Größen seiner Zeit, etwa mit Immanuel Kant und anderen großen Philosophen. Und er selber, für uns heute ist er ziemlich unbekannt, es sei denn, jemand studiert Germanistik, da stößt man auf ihn. Und dieser Johann Georg Hamann, er irrte durch die Straßen von London und er war in einer tiefen Depression. Er fühlte sich schuldig. Wir wissen nicht genau, was er ausgefressen hatte. Aber er sah sein ganzes Leben sinnlos. Und er wusste nicht mehr, was ist der Ziel? Was ist das Ziel meines Lebens? Was ist der Sinn? Wo geht die Reise hin? Und er fühlte sich wie in einer Zisterne. Und dann nahm er die Bibel, er las darin und er entdeckte plötzlich in der Bibel seine eigene Lebensgeschichte. Er las die Geschichte von Kain und Abel, wie Kain den Abel erschlagen hat, und dann kam es ihm plötzlich so vor, als ob er selber dieser Kain ist, der seinen Bruder Jesus erschlagen hat, indem er ihn mit seinen Sünden nämlich ans Kreuz gebracht hat. Und Johann Georg Hamann kam dort in London zu einer Lebenswende. Er wurde ein Kind Gottes. Und das Interessante ist, im Rückblick beschreibt er diese Wende mit den Worten aus Jeremia. Er sagt, damals, da war ich in dieser Zisterne drin wie Jeremia. Und die Bibel, das waren für mich die Lumpen. Bis dahin hatte ich mich immer über die Bibel lustig gemacht. Über dieses alte, altmodische Gerede, gerade im Alten Testament, Mord und Totschlag darin, das waren für mich nichts als Lumpen. Wie kann das denn Gottes Wort sein? Und dann habe ich es erfahren, wie genau diese Lumpen des Wortes Gottes, diese Lumpen der Bibel, mich herausgeholt haben aus meiner Tiefe und Verzweiflung. Und wie ein neues Leben begonnen hat. Ich möchte dich ermutigen, lass dir auch die Lumpen, wenn sie dir denn als Lumpen vorkommen, die alten Worte der Bibel neu unter deine Achseln legen, als ein Seil, durch das Gott dich herausziehen kann aus deiner Tiefe. Aus der Zisterne, in der du gerade steckst. Lass dir neu dieses Aber vor Augen erstrahlen. Aber der Herr ist bei mir, wie ein starker Held, selbst wenn du ihn nicht spürst. Aber ich denke, ich nehme den Mund nicht zu voll, wenn ich dir sage, er wird dich aus der Tiefe herausreißen. Und selbst wenn es am Ende des Lebens ist, und du erst aus der Tiefe des Todes herausgerissen wirst, in Gottes neue Welt hinein. Diese Verheißung gilt. Wenn Jeremia jetzt hier wäre, dann würde er das bestätigen und würde sagen, ihr Lieben, ich wollte euch nicht abschrecken vom Glauben. Ich wollte nur, dass ihr realistisch seid. Glaube bedeutet nicht heile Welt. Aber Glaube bedeutet, Gott zieht dich aus der Tiefe heraus. Amen.